Ist Schlaf denn überhaupt geeignet, der Welt zu entfliehen?
Vor allen Dingen, und das war jetzt letzte Nacht eben so, ich habe dreimal gemerkt, wie ich aufwache, ja, und dann bin ich aber nicht komplett wach geworden, sondern habe mich einfach umgedreht und bin wieder eingeschlafen. Also das, was ich eigentlich jede Nacht mache, zum Beispiel, wenn ich mal auf Toilette muss oder so, aber ich habe es viel bewusster gemacht.
Ich habe ja manchmal die verrückte Fantasie, dass wir einander auch im Traum begegnen können, vielleicht, wer weiß.
Der meint, dass wir im Schlaf uns mit der Welt vereinigen.
Einfach mal der Welt entfliehen, ausbrechen, kein Teil davon sein. Wenn man das Internet fragt, ist Eskapismus eine Realitätsflucht, ein Eintauchen in eine Scheinwelt und oder eine mentale Ablenkung von der Realität. Das kann natürlich durch vermeintlich gesunde Mechanismen, wie zum Beispiel aufgepasst. Als ich den Text geschrieben habe, ist mir nur ein gesunder Mechanismus zu Eskapismus eingefallen. Lesen habe ich notiert, aber natürlich gehört dazu jede Art, finde ich, von selber auch sich betätigen, Kunst machen, was werkeln, malen, singen, wie auch immer. Ne? Also es gibt mehr als Lesen. Und man kann natürlich auch durch Doomscrolling, endlosen Konsum von Social Media, Drogen, Alkohol oder durch alles, was irgendwie berauscht, Eskapismus betreiben. Und Schlaf kann natürlich auch als Eskapismus dienen. Und es muss nicht schlafen sein, sondern kann schon mit dem Liegen im Bett beginnen. Ist Schlaf denn überhaupt geeignet, der Welt zu entfliehen? Und es vermischen sich heute bestimmt Joy of Missing Out, Depression, das Image von Schlaf, Soziologisches, Psychologisches und Schlafexpertise. Um genau darüber zu sprechen, habe ich heute jemand ganz Besonderen eingeladen. Mein Gast heute ist Dr. Jörg Bernardi. Er ist Philosoph, Autor und Speaker. Ich bin Mentorin für eine erholsame Mensch-Bett-Beziehung. Ich bin Schlafcoach, Produktexpertin rund ums Bett, Host des Besser-Schlafen-Podcasts, Schlafenthusiastin, Inhaberin von Weiten Rab und Zeit fürs Bett. Ich bin Eva Bobert. Jörg, herzlich willkommen. Wir steigen ein und zuallererst möchte ich von dir wissen, wie hast du heute Nacht geschlafen?
Ja, hallo Eva. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut über die Anfrage. Zu diesem Thema habe ich noch nicht gehabt, deswegen freue ich mich umso mehr. Und mein Schlaf letzte Nacht, ich war ja sensibilisiert, weil ich wusste, dass du mich das fragst. Das ist jetzt wichtig, weil ich tatsächlich dadurch in den letzten 2 Nächten aufmerksamer geschlafen habe. Im Sinne von, ich habe wirklich ein bisschen darauf geachtet, wie schlafe ich denn ein? Und vor allen Dingen, und das war jetzt letzte Nacht eben so, ich habe dreimal gemerkt, wie ich aufwache, ja, und dann bin ich aber nicht komplett wach geworden, sondern habe mich einfach umgedreht und bin wieder eingeschlafen. Also das, was ich eigentlich jede Nacht mache, zum Beispiel, wenn ich mal auf Toilette muss oder so. Aber ich habe es viel bewusster gemacht, weil oft kriege ich das gar nicht mit, dann werde ich kurz wach und dann schlafe ich wieder ein. Aber das war jetzt letzte Nacht wirklich so, dass ich jedes Mal, wenn ich aufgewacht bin, habe ich es gemerkt, wie ich so rausgezoomt bin und dann aber direkt wieder rein. Also es war ein sehr intensives Schlafen und ich habe auch die verschiedenen Traumphasen mitbekommen. In der ersten Phase habe ich gar nicht geträumt oder ich habe es nicht mitbekommen und dann die letzten 2 Phasen waren die an denen ich am meisten geträumt habe. Ich kann dir auch kurz sagen, das war einmal, habe ich Experimente gemacht, einmal war ich auf einer Weihnachtsfeier, ich glaube, bei einem großen Verlag war das und bin da mit dem Geschäftsführer sogar noch auf so einen Fels geklettert. Irgendwie kam er aber nicht mehr runter. Das war interessant. Ja, kann man jetzt deuten, wie man will. Und einmal habe ich noch, bin einfach wandern gegangen. Und ja, so, die 3 Dinge habe ich gemacht heute Nacht.
Wie das Bewusstsein, dass du mich heute hier triffst, dazu führt, dass du achtsamer mit deinem Schlaf bist. Ne? Es geht nicht nur dir so, es geht ganz vielen übrigens so. Da bist du nicht alleine, ja. Ich habe heute Nacht geträumt, ich wäre im Boxtraining.
Okay, auch schön. Und ich habe mich dann auch noch, weil ich das aber fast jeden Nachmittag mache, wenn ich Zeit habe und wenn ich dazu komme, habe ich mich hingelegt und einen Powernap gemacht. Das habe ich jetzt auch kurz vor dem Podcast gemacht. Und zwar habe ich mich einfach hingelegt, das mache ich, wie gesagt, fast jeden Tag, wenn ich eben hier bin, zu Hause und mein Bett habe, aber auch mal, wenn ich außerhalb bin und die Möglichkeit habe, dann lege ich mich hin und 15 Minuten ungefähr, maximal 20 Minuten, in der Regel 15, und lege mich hin, mache die Augen zu und dann merke ich, wie mein Bewusstsein wirklich immer weiter runterzoomt. Das sind so verschiedene Stufen in diesem Prozess. Die Gedanken werden erst ganz unruhig, dann werden sie immer ruhiger. Und dann komme ich an einem, ich nenne das vielleicht Nullpunkt, und an diesem Punkt komme ich dann wirklich in so eine absolute Tiefenentspannung. Und ich schlafe da nicht ein, sondern es ist so ein bisschen, als würde ich die ganze Zeit über mir schweben. Das ist nämlich der letzte Zustand, dass ich irgendwie gar nicht mehr sagen kann, dass mein Körperbewusstsein ein Zentrum hat. Ich bin dann quasi ohne Zentrum. Und das ist sehr angenehm, dann kribbelt es überall, es wird ein bisschen warm und wie gesagt, es ist hier und da, es ist wie so ein kleines Rauschen, wenn man das jetzt visuell und akustisch zusammenführen würde, es ist wie so ein prickelndes Rauschen in einem und danach wache ich wieder auf, ohne dass ich ja geschlafen habe und komme wirklich unglaublich ausgeruht zurück immer nach diesen 15 Minuten.
Mhm. Ich will noch ergänzen, was ich heute Nacht geträumt habe. Ich habe geträumt, ich wäre beim Boxtraining und ich war so schlecht, dass mich der Trainer, liebe Grüße Christian, nach einer halben Stunde nach Hause geschickt hat. Und das würde der niemals machen. Also welcher Trainer schickt denn jemanden nach Hause? Man geht ja zum Training, um zu üben und dann ist man meistens danach besser als vorher. Genau, also das habe ich geträumt. Ich finde ja, Powernap ist so ein Zustand wie Einschlafen, wie wenn man abends einschläft und ich finde, das verlängert so der Powernap. Es ist so ein 15-minütiges Einschlafen, ohne einzuschlafen. Ist das ein Gefühl, was du teilst?
Ja, genau. Es ist wie ein Runterfahren, Einschlafen, aber eben ohne einzuschlafen. Und das habe ich gelernt bei einer ganz bestimmten Meditationsform, nämlich beim Yoga Nidra. Das ist eben aus dem alten Indien eine ganz bestimmte Meditationsart. Sie ist angeleitet, das heißt, man liegt tatsächlich, also Meditationsform, bei der man wirklich liegt. Und dann macht man so eine 30 bis 40 Minuten lange Reise mit einer Stimme. Da stellt man sich dann auch bestimmte Dinge vor, wie zum Beispiel innerlich ein Feuer oder einen Stein oder ganz verschiedene Dinge, die sich verschieden haptisch und auch visuell anfühlen und aussehen. Und das Ziel ist, auch bei diesen 30 bis 40 Minuten nicht einzuschlafen. Und so habe ich das eigentlich über Jahre lang geübt. Also ich konnte Powernap ganz lange nicht. Das kann ich eben jetzt erst, seitdem ich diese Meditationserfahrung habe. Das ist auch interessant. Also dass ich mich nicht einfach irgendwann hingelegt habe und dann, oh super, das ist jetzt ein Powernap, der tut mir gut. Sondern das ist eigentlich das Ergebnis einer jahrelangen Meditationserfahrung. Weil vorher wäre ich immer eingeschlafen.
Sehr gut. Ja. Ich habe es ja so nonchalant in meinem Intro einfach so mal ausgesprochen und habe aber im Vorgespräch von dir was zur Realität erfahren. Da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Ne, ich habe ja einfach so kühn behauptet, Eskapismus ist der Realität zu entfliehen. Gucken wir mal, ob das so ist. Vielleicht fangen wir einfach mal von vorne an. Welche Bedeutung hat denn Schlaf in der Philosophie überhaupt?
Ja, also erstmal ist es natürlich eher ein Randthema, gerade weil es ja, wenn man so will, ein mehr oder weniger bewusstloser Zustand ist. Also man ist eben nicht wach und deswegen kann man sehr wenig darüber sagen. Aber natürlich gab es einige Philosophen, die sich damit beschäftigt haben oder die schon erkannt haben, dass der Schlaf wichtig ist, um zum Beispiel sich zu erholen oder vielleicht auch damit sich das Gehirn wieder sortiert. Ja, also das wissen wir ja heute erst eigentlich alles, dass wir als lernfähige Wesen, wir brauchen Schlaf, damit das Gehirn sich regenerieren kann. Vor allen Dingen lernt das Gehirn ja nachts, ne? Das sortiert die Erfahrung und lernt. Aber vor allen Dingen wissen wir ja, dass alle Lebewesen mit Nervensystemen schlafen und auch die meisten träumen. Das ist auch interessant. Das habe ich mir irgendwann mal klar gemacht. Und das finde ich auch philosophisch spannend. Also das Träumen ist älter als die Sprache. Ja, wir träumen schon länger, wenn wir uns die Evolution anschauen. Wir als Lebewesen, sage ich jetzt einfach mal, als Nervensystemwesen, Lebewesen, träumen schon länger, als dass wir sprechen. Das heißt, wir haben da etwas, was uns verbindet miteinander. Ne? Selbst die Tiere im Wasser, bevor überhaupt jemand an Land gelebt hat, die haben wahrscheinlich schon geträumt und geschlafen. Und das verbindet uns eigentlich viel ursprünglicher und vielleicht dadurch auch viel, viel stärker als die Tatsache, dass wir miteinander sprechen können. These.
Ich habe ja manchmal die verrückte Fantasie, dass wir einander auch im Traum begegnen können. Vielleicht. Wer weiß.
Ja, und da kommen wir zu der spannendsten These, die ich in der Philosophie gefunden habe, für mich auch persönlich. Und zwar gibt es einen Phänomenologen, so heißen die, das ist der Merleau-Ponty aus Frankreich, französischer Philosoph, der meint, dass wir im Schlaf uns mit der Welt vereinigen. Also, dass das Schlafen eine Vereinigung mit der Welt ist. Und das kann ich persönlich auch ein wenig nachvollziehen. Wenn ich mir meine Erfahrung anschaue beim Träumen, aber auch beim Powernap, beim Yoga Nidra, bei den verschiedenen Erfahrungen mit dem Bewusstsein in der Meditation, dann hat das schon etwas, ist dann die Frage, ob sich das Ich auflöst oder ob wir in einen Zustand kommen, der hinter dem Ich oder über das Ich hinaus. Auf jeden Fall wird unser Bewusstseinsraum offener. Und das merkt man, finde ich, beim Schlafen total. Ja, und das ist auch, wenn ich sozusagen mir meine Träume wieder wachrufe und mich daran erinnere, was mir da am meisten in Erinnerung bleibt in meinen Träumen, ist der randlose Raum. Weil ich ja in einem Traum ganz, also ich zumindest ganz bewusst wahrnehme, dass ich da in einem Raum bin, der keine Grenzen hat. Das heißt, um mich herum ist alles schwarz, aber das ist grenzenlos. Ich erlebe da zwar was, aber das tue ich ja nicht auf der Erde in dem Sinne, zumindest in meinen Träumen ist das so, sondern ich sehe immer nur einen Ausschnitt und drumherum ist alles schwarz, aber das kann ich sehr gut im Traum tatsächlich wahrnehmen, stärker als jetzt meistens in der Wirklichkeit, also in der wachen Wirklichkeit, dass es da drumherum wirklich grenzenlos ist. Und das finde ich spannend an Träumen. Und vielleicht ist es das auch, was wir beim Schlafen alle erleben, ohne dass wir es natürlich bewusst erleben. Ist ja das, was du eben gesagt hast, ist ja auch ein Powernap, ist ja ein Einschlafen ohne einzuschlafen.
Ja, ja. Also ich empfinde Schlaf immer wieder als Wagnis, ne? Wir wissen gar nicht so richtig, was passiert. Also, und man gibt sich so ab, ohne zu wissen, wem oder was man sich da so hingibt, ja. Und man weiß ja gar nicht, werde ich wach, werde ich nicht wach, werde ich als die Person wach, als die ich eingeschlafen bin. Und trotzdem machen wir es einfach alle jeden Tag, du sogar zweimal oder auch nicht, ne, mit dem Powernap, ja.
Wenn ich dazu komme.
Genau, ja. Und viele andere Millionen auch, Kinder natürlich auch nochmal mehr. Also ich finde, zu schlafen, total mutig auf der einen Seite, auf der anderen Seite können wir gar nicht anders. Also unser Körper verlangt uns das ja ab. Also wir können ja einfach nicht wach bleiben. Ja, das sind so meine Gedanken dazu. Und ich finde, Schlaf ist auch immer so was von Abschluss und Neubeginn. Also Schlaf markiert für mich so das Ende eines Tages und das Aufwachen natürlich auch den Neubeginn des neuen Tages. Und während des Schlafes bereiten wir uns ja auch schon auf den neuen Tag vor. Ja, also es ist sowohl Verarbeiten von gestern als auch Vorbereiten auf morgen. Und ich finde, das lässt sich total gut aufs Leben übertragen. Also irgendwann schlafen wir auch einfach für immer ein. Es sei denn, wir werden erschossen oder kommen bei einem tragischen Unfall ums Leben oder, ja. Und ich finde, das ist also so machtvoll und groß und dabei trotzdem so alltäglich und so normal irgendwie. Es ist so alles.
Ja, kann ich total verstehen. Und deswegen philosophisch mag ich auch diese Idee, dass wir eigentlich als ein anderer Mensch aufwachen, jedes Mal, wenn wir einschlafen. Weil es ja tatsächlich etwas ist, das passiert. Unser Gehirn lernt dazu. Die Informationen werden neu synchronisiert. Es wächst etwas Neues, es kommt etwas Neues hinzu. Insofern verändern wir uns auch. Und als Autor kann ich nur sagen, dass ich mich immer wieder freue, auch zu schlafen und zu träumen, aber vor allen Dingen zu schlafen, weil ich weiß, dass manche Ideen, die heute noch unklar sind, dass die morgen plötzlich in neuer Klarheit da sein werden. Und dieses Vertrauen ist auch was Wunderschönes. Das hat was damit zu tun, ja, ich lasse los, ich schlafe jetzt ein. Für mich ist das übrigens auch bei jeder Yoga-Session so. Da ist das ähnlich vom Prinzip, dass man nochmal alles auf Null stellt oder beiseite lässt oder ja, auf Null stellt eigentlich, ist ein Reset und dann auch wieder als ein neuer Mensch, ja, hinterher nach der Endentspannung wieder aus dem Yoga-Raum rausgeht oder erwacht in dem Sinne. Das ist ja aus jeder tiefen Meditation, erwacht man ja auch, wie nach dem Schlafen. Und das verbindet sich eigentlich miteinander. Insofern, ja, die These, dass wir eigentlich jede Nacht neu entstehen, die mag ich sehr, auch philosophisch.
Wie ist es denn jetzt mit dem Eskapismus? Was ist das eigentlich?
Ja, da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht und ich finde es total spannend, weil das von den Grundannahmen abhängt. Also, wie definieren wir eigentlich Realität? Wie definieren wir Wahrheit? Wie definieren wir Wirklichkeit? Wenn wir jetzt zum Beispiel die Wahrheit und Wirklichkeit von der aktuellen US-Regierung nehmen, von Donald Trump zum Beispiel, was er alles so als Wahrheit bezeichnet, dann sind natürlich viele Menschen hier in Europa, übrigens auch in den USA, Eskapisten, weil wir das nicht als Wirklichkeit akzeptieren oder überhaupt gar nicht als Wirklichkeit wahrnehmen können, weil wir andere Fakten haben, die für uns die Wirklichkeit ausmachen. Da geht es ja schon los. Ist dann die US-Regierung, sind das Eskapisten oder sind wir die Eskapisten? Ne? Je nachdem, welchen Wahrheitsbegriff wir da jetzt anlegen. Und das andere ist, wir leben natürlich in einer Gesellschaft, in der Eskapismus in einer gewissen Form sogar gefördert und gefordert wird von uns, nämlich unsere Gesellschaft, die ja kapitalistisch funktioniert. Das heißt, wir haben ganz bestimmte Ideale, wie wir funktionieren sollen, wie wir nützlich sein sollen, wie wir einen Mehrwert bringen sollen. Ja, also Wertschöpfung im Sinne von, wir sollen Geld vermehren, wir sollen einen Mehrwert bringen, wir sollen gucken, dass wir erfolgreich sind, reich werden und uns absichern und so weiter. Und das heißt, wir sollen für bestimmte Stunden am Tag funktionieren und das alles in den Dienst einer Zweckmäßigkeit stellen. Und ehrlich gesagt, vom Standpunkt des Lebens aus und von der Menschlichkeit aus, ist das schon Eskapismus, ja, dass wir glauben, solchen Idealen wie Nützlichkeit, reine Zweckmäßigkeit, wir müssen das tun, um noch mehr Geld zu verdienen, um uns noch mehr abzusichern, um unser Vermögen zu vergrößern. Also unsere ganze kapitalistische und wirtschaftliche Lebensweise, die ja, sage ich mal, jetzt mit der Digitalisierung noch ein bisschen mehr Möglichkeiten bekommt und sich durch KI wahrscheinlich auch noch erstmal verschärfen wird, das ist eigentlich eine Form von Eskapismus. Und insofern ist es wirklich sehr, sehr abhängig davon, was man als Weltflucht bezeichnet. Kunst zum Beispiel wird ja auch oft als Eskapismus bezeichnet. Halte ich zum Beispiel für sehr wertvoll, weil es da um Fantasie und Imagination geht und das zur Wirklichkeit dazugehört. Andererseits, und das wäre eigentlich für mich das wichtigste Kriterium, wenn man jetzt sagen will, okay, was ist denn wirklich eine Form von ungesundem Eskapismus? Und das wäre, wenn wir aktiv oder auch unbewusst etwas kompensieren. Also kompensieren im Sinne von, dass wir etwas tun, um etwas anderes zu vermeiden und um uns in einem anderen Bereich nicht zu entwickeln. Ja, wenn wir zum Beispiel jeden Tag besessen davon sind, noch mehr Geld zu verdienen und alles zu tun, um unser Vermögen noch zu vergrößern, dann verkümmert ja ein anderer Bereich in unserem Leben. Das wäre dann für mich schon eine Form von Kompensation und das wäre ein Eskapismus, der nicht gesund ist. Das geht in der Kunst genauso, das geht beim Lesen. Also wenn wir Dinge so weit treiben, dass wir vielleicht in manchen Punkten gar nicht mehr alltagstauglich sind, ja, weil wir vielleicht nicht mehr ansprechbar sind wirklich oder irgendwie ein bisschen, sage ich mal, neben uns stehen, dass Menschen im Alltag gar nichts mehr mit uns anfangen können, das wäre dann eine Form von Eskapismus, die vielleicht auch ungesund ist. Das wäre sozusagen meine These mal.
Guck mal, ich habe gar nicht über die Ziele von Eskapismus so nachgedacht, sondern über den Weg dahin. Ne? Ja. Also, weil ich denke ja auch, was tue ich, um der Welt zu entfliehen? Was sind meine Fahrzeuge, meine Antreiber? Trinke ich Alkohol? Nehme ich Drogen? Mache ich exzessiv Sport? Also ich war gedanklich immer beim Weg.
Verstehe.
Ja, aber klar, also ja.
Ja, genau, da kommt jetzt noch diese gesellschaftsphilosophische Perspektive darauf und natürlich ist ja eine Form von Eskapismus auch mit Genuss verbunden, ja? Also es geht ja darum, auch irgendwo etwas zu genießen. Und solange der Genuss im Vordergrund steht und man den Alltag noch im Griff hat, denke ich mal, ist es kein wirklicher Eskapismus. Abgesehen davon haben natürlich Menschen von jeher vor bestimmten Formen des Eskapismus gewarnt, ne? Wie das Lesen zum Beispiel. Es ist ganz witzig, da haben ja gerade im 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert teilweise auch Intellektuelle davor gewarnt, dass dass das gefährlich ist, dass das unsere Kinder versaut und Fantasie sie vom wahren Leben abbringt und vor allen Dingen für Frauen gefährlich ist, weil Frauen könnten ja auf eigene Gedanken kommen und irgendwie sowas wie Freiheit in ihren Köpfen entwickeln, ja, eine eigene Welt sich aufbauen. Das war natürlich gerade auch in einer sehr patriarchalen Gesellschaft nicht gern gesehen, dass Frauen und Kinder sich da freie und eigene Gedanken machen. Insofern muss man, finde ich, bei dem Begriff Eskapismus immer schon aufpassen, weil er eben häufig ein negativ wertender Kampfbegriff ist. Ja? Man soll damit irgendwas und man will damit irgendwas abwerten.
Werbung, Aufkleber, Broschüren, Dokumentation, Etiketten, Flyer, Formulare, Glückwunschkarten, Hochzeitseinladung, Plakate, Poster, Postkarten, Prospekte, you name it. Machen wir uns nichts vor, wir denken alle, wir könnten selber unsere Haare schneiden, bis wir beim Friseursalon waren und mal wieder eine wirklich richtig coole Frisur haben. So ähnlich ist es bei DHC Media. Die Druckerei und Designagentur entwirft, druckt hochwertig und besonders und ist fast mitten im Herzen von Europa, nämlich in Rottgau. Den Familienbetrieb gibt es schon seit 1979, die Designs und Drucke sind aber mindestens 2026. Wenn dir also wichtig ist, wie deine Drucksachen aussehen, sich anfühlen und welchen Wert sie vermitteln, dann bist du bei DHC Media genau richtig. Du findest DHC Media unter dhcmedia.de. Werbung Ende. Ja, also das finde ich eben auch. Ich finde, man darf das Ziel im Auge behalten und man darf den Weg im Auge behalten und man darf auch mal über die Stränge schlagen. Ich finde, das gehört auch zum Leben dazu, auch eigene Grenzen mal abzuchecken. Also man muss nicht, ja. Aber wenn man das möchte, und es geht ja gar nicht darum, sich in Rausch zu stürzen, sondern man kann auch mal Berge besteigen, die man vorher noch nie bestiegen ist, oder in fremde Länder reisen, um dem Alltag zu Hause zu entkommen oder so. Ne? Mir fallen jetzt keine anderen Beispiele ein. Aber man darf auch mal einen Schritt weiter gehen als gestern, finde ich.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und solange man das nicht nur tut, um etwas anderes zu kompensieren, zum Beispiel, dass man Angst hat, dass man Schmerz empfindet oder dass man eben vor etwas wegläuft, weil man etwas Schlimmes erlebt hat, ob das jetzt ein Trauma sein muss, weiß ich nicht, aber zumindest, dass man vor Dingen, die man eigentlich unangenehm findet, dass man vor den Gefühlen wegläuft, wenn man sozusagen das dann dafür nutzt, dann ist es vielleicht wirklich eine Form von Eskapismus. Aber ich fand auch interessant, das habe ich mir jetzt Gedanken gemacht, warum eigentlich der Schlaf manchmal so einen schlechten Ruf hat, ein schlechtes Image, wie du gesagt hast. Ne? Und es ist tatsächlich so, da haben wir als Gesellschaft auch ein Problem, und zwar einmal das Beispiel Stress. Ja? Eigentlich wissen wir alle, dass Stress total ungesund ist, dass es sogar nicht produktiv macht auf lange Sicht. Es macht krank, es steigert eben auch nicht mehr unsere Kreativität und auch nicht unsere soziale Verträglichkeit. Also es ist in allen Hinsichten eigentlich nicht gut, zu viel Stress zu haben. Und gleichzeitig will niemand zugeben, ach, ich bin gerade total entspannt und ich habe eigentlich gar nichts zu tun. Weil das auch wiederum komisch ist in unserer Gesellschaft zu sagen, oh, ich habe gerade gar keine Termine und ich habe auch gar keinen Stress. Ja, das sind die wenigsten, die sich das trauen. Deswegen ist der Stress zum Statussymbol geworden. Man darf keine Zeit haben, man muss immer irgendwie unterwegs oder auf dem Sprung sein. Und ja, so, das fand ich interessant. Und beim Schlafen ist das nämlich ähnlich. Einerseits wissen wir alle, wie toll Schlafen ist, wie gesund Schlafen ist und wie gut der Schlaf ist und auch das Träumen. Und auf der anderen Seite, wenn jemand zu viel schläft, kommen wir ganz schnell damit, ah, der ist aber träge, das ist aber ein Langschläfer, ja. Also da ist unsere Gesellschaft einfach total ambivalent. Und ich finde, wie wir mit Stress umgehen und wie wir mit dem Thema Schlaf umgehen, ja, also es hat ja auch eine lange Tradition, dass Trägheit eben eine Sünde ist, sei es jetzt im Christentum, gerade bei den Protestanten, oder auch in der Philosophie natürlich. Also Trägheit, selbst im Indischen und in vielen anderen Kulturen und Religionen, ist Trägheit etwas, was natürlich nicht erstrebenswert ist. Und ich glaube, deswegen haben wir Angst davor, als jemand dazustehen, der keinen Stress hat oder der einfach gerne schläft, ja, weil das sozusagen den Verdacht auf sich zieht, oh, wir sind vielleicht faul oder träge. Und das will ja niemand sein.
Oder die Person kann einfach mit der Welt, wie sie ist, nicht umgehen und flüchtet sich deshalb in den Schlaf. Ne? Gerade wenn man irgendwie so an Partysituationen denkt und die sagen, boah, ich muss nach Hause, ich will schlafen.
Ja.
Da denken die meisten anderen, also Moment mal, jetzt ist doch hier die Party des Jahrtausends. Wie kann es denn sein, dass ausgerechnet die Person jetzt um 22 Uhr nach Hause geht? Ja, das findet man ja mitunter auch schon verdächtig, wenn Menschen, ich nicht, aber andere, ne, wenn Menschen Grenzen setzen und sagen, pass auf, das ist meine Schlafenszeit, das brauche ich. Ich brauche halt nicht nur 6,5, sondern 9,5 Stunden. Mhm. Ne? Also das ist schon... wird oft schon als komisch bewertet, obwohl es total natürlich ist, ja.
Ja, interessant. Also muss ich gerade überlegen, wie würde ich denn reagieren, wenn mir das jemand sagen würde auf einer Party? Ich glaube, ich würde schmunzeln, weil ich es irgendwo auf eine gewisse Art so ehrlich finde und so entwaffnend und auch so eigentlich schön, dass ich sagen würde, wunderbar, diese Ehrlichkeit wünschen wir uns eigentlich. Aber ich kann natürlich mir vorstellen, dass viele Menschen damit auch nicht umgehen können. Ja, weil das vielleicht aber auch bei ihnen etwas berührt, was sie nicht sehen wollen. Ich glaube, das ist dann der Hauptpunkt, ne? Dass vielleicht sie darauf aufmerksam macht, dass sie für diese Qualität des Lebens vielleicht zu wenig Sinn haben oder merken, dass sie sich in anderen Bereichen des Lebens vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht da einfach zu viel übertreiben. Wer weiß. Interessant. Aber auf jeden Fall ist es nicht akzeptiert. Mhm.
Ja, ja. Oder es ist einfach Neid, dass man selber denkt, oh Mist, ich würde auch so gern nach Hause gehen, aber trau mich nicht zu sagen. Ja, oder
Ja.
Meinst du, man kann Schlaf gezielt nutzen, um der Welt zu entfliehen?
Also, da ist wieder die Frage, was wir unter Welt verstehen. Weil ich würde das Wachsein und das Schlafen beides als Zustände in der Welt bezeichnen. Und das sind, wenn man so will, nicht mal zwei Seiten der gleichen Medaille, sondern es sind einfach zwei Zustände in dieser Welt. Und es sind vielleicht auch sogar zwei verschiedene Zugänge zur Welt. Das ist zumindest das, was Künstler, verschiedene Avantgarden, ich bin großer Fan des Surrealismus zum Beispiel, und die haben sich auf Freud berufen, unter anderem, die kommen da von Nietzsche und Schopenhauer, also von Denkern, die auch das Unbewusste in den Vordergrund gestellt haben, und die würden schon sagen, dass der Traum und der Schlaf eigene Zugänge zum Leben sind und dementsprechend auch zur Welt. Und die würden sogar sagen, dass das Schlafen und Träumen der echtere Zugang zur Welt ist. Ja? Also die drehen das dann um. Finde ich auch spannend. Das ist halt so, wie ja, Picasso mal gesagt hat, Kunst wäscht den Staub des Alltags von unserer Seele. Also diese rein alltägliche Sicht auf die Welt oder der rein alltägliche Zugang zur Welt ist eben auch begrenzt. Und so ist wahrscheinlich auch der Zugang über den Traum und über das Schlafen begrenzt. Aber ich würde das nicht total unterscheiden, dass das eine Weltflucht ist und das andere eben in der Welt sein. Im Gegenteil, und da mag ich eben Merleau-Ponty, den französischen Philosophen, sehr, wenn er sagt, dass Schlafen eigentlich eine Vereinigung mit der Welt bedeutet. Und zwar auf einer anderen Ebene. Wir lösen uns dann von dem ich-zentrierten Bewusstsein und gehen hin eher zu so einer Art aufgelösten Vereinigung, also mit der Welt. Und da finde ich dieses Bild von den Inseln des Bewusstseins ganz gut und passend. Da mag ich das Bild von Giulio Tononi, ein Neurowissenschaftler, der von den Islands of Consciousness spricht. Also wenn wir schlafen, dann löst sich unser Bewusstsein in viele verschiedene Inseln auf. Und das kann ich sozusagen auch aus dem Powernap, aus dem Yoga Nidra, also aus den Schlafmeditationen, bei denen wir zwar schlafen, aber eben ohne einzuschlafen, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Da gibt es nämlich kein Zentrum mehr. Und auch um uns herum, also es wird klar, dass unser Bewusstsein auch keinen Rand hat in dem Sinne. Also in dem Sinne keine scharfe oder direkte Grenze. Dass also die Verbindung mit der Welt eigentlich viel, viel stärker ist und stufenloser, als wir eigentlich glauben. Oder als wir das so im Alltag wahrnehmen. Deswegen mag ich das eigentlich sehr, sehr gerne, das ganzheitlich zu denken und das das eine nicht einfach eine Weltflucht ist, dann müsste man sagen, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, nur um Geld zu verdienen, ist mindestens genauso eine Weltflucht wie abends oder nachts ins Bett zu gehen und zu schlafen. Ja.
Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Menschen gar nicht so Zugang zu ihrem Schlaf haben oder den als gar nicht existent wahrzunehmen. Also es ist zwar was, was wir machen, aber so richtig wissen wir alle gar nicht, was da so passiert, und so richtig Platz und Raum und Zeit hat es auch irgendwie so gar nicht, weil es so nicht so richtig bewusst formbar scheint, ist es aber doch. Und deshalb haben Menschen, glaube ich, meiner Meinung nach so wenig Bedeutung für deren Schlaf, ja, aber es ist ja genauso, wie du sagst, der Tag ist ja nicht nur wach, sondern der ist wach und schlafend, also das gehört alles zusammen und das eine ist nicht das eine und das andere irgendein anderer komischer Zustand, der nicht zu uns gehört, der gehört sehr wohl genauso zu uns, wenn nicht sogar gleichwertig, ja.
Ja, also ich habe ein ganz tolles Zitat mitgebracht, nämlich ich war letzte Woche in Berlin und habe da mit Kindern philosophiert. Das mache ich ja immer wieder seit vielen Jahren. Und da stand jetzt auch nochmal die Frage, was ist Heimat, zur Debatte? Und da hat ein Kind gesagt, als wäre es eine Vorbereitung gewesen für unseren Podcast, da hat ein Kind gesagt, Heimat ist, wo mein Bett ist.
Ja. Ja.
Und da habe ich sofort, ich musste schmunzeln und habe gesagt, ja, das stimmt. Du hast total recht, weil wenn wir bedenken, dass wir ein Drittel unseres Lebens, unserer Lebenszeit schlafen, ja, das ist mehr, als wir Zeit verbringen mit Familie und Freunden. Ja. Wenn wir bedenken, dass wir auch, wenn wir zumindest in festen Partnerschaften leben oder Familie haben, dass wir häufig auch nicht alleine schlafen, auch ne, wenn wir mit Freunden verreisen, wie auch immer, wir schlafen ja auch nicht immer alleine im Bett im Laufe des Lebens. Wenn wir das auch noch dazu nehmen, das heißt, es ist ja irgendwo auch ein sehr, sehr, es gehört zum sozialen Leben, das Schlafen. Also es hat ja sehr viele verschiedene Dimensionen. Und wenn wir uns dann nochmal anschauen, wie viele verschiedene Zustände von Wachsein es eigentlich gibt. Ja, also ich kann ja auch, während ich hier sitze, könnte ich jetzt vor mich hindösen oder könnte innerlich schon abschalten oder könnte schon mit meinen Gedanken bei dem machen, was ich heute Abend mache, dass ich vielleicht was koche oder gleich noch meinen Mund rausgehe. Also wir sind ja da auch so vielfältig, was unser Wachsein angeht. Und so ist es ja auch beim Schlafen. Da gibt es so viele Nuancen, da kann ich total verstehen, wenn du sagst, dass wir diese Nuancen alle gar nicht kennen. Es erfordert natürlich unglaublich viel Zeit, das alles zu erforschen und kennenzulernen. Und ich glaube, das ist vielen Menschen gar nicht klar, dass das so ist. Und wenn wir uns dann nochmal das Träumen anschauen, auch da gibt es wieder so vielfältige, verschiedene Erfahrungsmöglichkeiten, auch wie wir vom Schlafen ins Träumen kommen und umgekehrt und die Aufwachzeiten und die Einschlafzeiten, auch etwas, was für Philosophen oder überhaupt für Wissenschaftler eine Herausforderung ist, weil wir das ja nicht kontrollieren können. Niemand auf der Welt kann entscheiden und jetzt schlafe ich ein. Auf Knopfdruck oder auf, ich will das jetzt, funktioniert es eben nicht. Wohingegen, und das ist etwas, worüber ich mit dir mal sprechen wollte, das luzide Träumen. Ja, ich höre gerade von Kindern immer wieder. Ich frage nämlich regelmäßig, ich spreche mit Kindern regelmäßig über Träume. Und viele Kinder können luzide träumen. Das ist da, scheint mir, viel verbreiteter als noch bei Erwachsenen. Und vor allen Dingen, sobald ich das Thema Traum anspreche, dann erzählen die los. Die schießen wie ein Wasserfall aus allen Ecken und Enden und erzählen über ihre Träume, über das, was sie zuletzt geträumt haben. Also für die ist ein Traum viel wirklichkeitsnäher als für uns Erwachsene. Und ich habe nämlich jetzt tatsächlich zum allerersten Mal vor 1-2 Monaten luzide geträumt. Das ist mir vorher nie passiert, zumindest habe ich es nicht aktiv mitbekommen. Aber ich hatte jetzt ein ganz intensives Buchprojekt. Da geht es um Momo, also den berühmten Roman von Michael Ende und um Momos Philosophie. Und in den letzten Wochen des Schreibens, und es war ein sehr, sehr toller und intensiver Prozess, ich habe da über 1,5 Jahre jetzt dran gearbeitet, und in den letzten Monaten und Wochen des intensiven Schreibens, und da ging es auch darum, was Momo eigentlich psychologisch erlebt und ihre Heldenreise, habe ich plötzlich in einer Nacht richtig dolle, luzide geträumt. Ja, ich war in London, habe da einen Freund von mir besucht, mein bester Freund lebt in London, und bin da durch die Stadt gegangen und plötzlich ging vor mir der Boden auf. Und das war so ein bisschen, als wäre so ein riesiger Gullideckel vor mir aufgegangen und dieses Loch wurde immer größer und ein riesiger Abgrund und darunter ging es wirklich in die Tiefe und ich dachte, okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt stürzt du da ab und dann ist es vorbei mit dem schönen London hier und du bist weg in diesem bodenlosen, dunklen Loch da. Und dann habe ich plötzlich aus meinem Wachzustand heraus, bin ich in den Traum reingegangen, also als Jörg, der ich auch jetzt bin, das hat sich angefühlt, als wäre ich wach, bin als wacher Jörg quasi in den Traum reingegangen, habe so 2 riesige Säulen genommen, keine Ahnung, von welchem Gebäude die kamen, und habe diese 2 Säulen über dieses Loch gelegt, sodass der Jörg im Traum über diese Säulen drüber gehen konnte und dann weiterhin in London mit seinem besten Freund spazieren gehen konnte. Ja, und das war so faszinierend, dass ich da eingreifen konnte, aktiv auch bestimmen konnte, so, der Traum ist eben jetzt nicht vorbei, ich stürze nicht ab. Normalerweise wäre ich da abgestürzt und dann wäre irgendwas anderes gekommen. Wäre auch interessant zu erfahren, wie wäre die Geschichte weitergegangen, wenn ich runtergefallen wäre. Im Traum ist das ja möglich. Aber so bin ich dann einfach über die Säulen gegangen und hatte noch eine schöne Zeit in London, weil ich das wollte. So, und das ist das erste Mal, dass ich das bewusst und aktiv erlebt habe. Und seitdem sehe ich auch meine Träume nochmal anders. Und auch diesen Raum, in dem sich die Träume befinden, der ist eben total durchlässig. Und das ist tatsächlich in einem Raum, in dem wir uns zumindest selbst begegnen können. Und das fand ich eine unglaublich spannende und bereichernde Erfahrung. Und das ohne Drogen zu nehmen, muss man auch noch sagen.
Ja. Also was ich dir dazu sagen kann, sind zwei Dinge. Ich glaube, dass luzides Träumen ein Zauber der Kindheit ist und dass alle Kinder luzid träumen und wir im Zuge des Erwachsenwerdens das verlieren, vielleicht teilweise, vielleicht nicht, vielleicht ganz und es vielleicht dann irgendwann wiederkommt. Das ist, was ich glaube, beweisen kann ich es natürlich nicht. Mhm. Und das andere ist, dass wir in Träumen ja ganz viel Fantasie auch leben, ja. Und wir machen vielleicht selber auch schreckliche Dinge. Unser Unterbewusstsein fantasiert, wie es ist, jemand, den wir nicht leiden können, mit einer Holzlatte gegen den Kopf zu knallen oder Schlimmeres, ja. Wir üben Dinge, wie du sagst, in deiner Autorenarbeit. Wir träumen vielleicht Geschichten. Wir üben Situationen, die vielleicht noch gar nicht da waren, die vielleicht schon da waren. Und da ist es total gut, luzid träumen zu können, um ganz gezielt Situationen herbeizurufen, die man bewusst übt und das nicht so ganz dem Unterbewusstsein einfach überlässt. Und es ist natürlich eine gute Möglichkeit, Rausch ohne Kater, ohne Sucht und ohne Nebenwirkungen zu erleben. Ja, weil wir können ja im Traum, wenn wir es bewusst steuern dürfen und können wir ja alles machen. Ja, wir können fliegen, wir können ohne Sauerstofftank tauchen, wir können große Feste feiern, wir können ganz allein wo auch immer hinreisen. Wir können grenzenlos alles machen und das bewusst. Und das ist natürlich eine große Gabe, ein großes Geschenk, aber man kann es auch üben. Also man kann es erlernen oder wieder erlernen, wenn wir davon ausgehen, dass wir es schon mal konnten als Kinder. Ja.
Ja, spannende Erfahrung, weil das würde ich sofort teilen, dass Kinder das viel, viel häufiger und viel stärker können als wir, das viel aktiver und bewusster leben und das auch genießen können. Das hat was mit etwas Spielerischem zu tun, ne?
Ja.
Spielerisch in den Traum eingreifen und Dinge ausprobieren und dafür durchlässig und offen zu sein und gleichzeitig aber selbstbestimmt. Das ist ja beides, eine schöne Mischung aus führen lassen, zulassen, geschehen lassen und gleichzeitig eingreifen und spielerisch etwas hinzufügen oder eingeben. Ja, finde ich einen tollen Zugang zu dem Thema. Und da merke ich eben auch immer, dass Kinder tatsächlich auch mit zum Beispiel der Vorstellung der Unendlichkeit viel, viel mehr anfangen können. Ja, nicht, weil sie das konzeptionell besser begreifen, weil unser logischer, rationaler Verstand kommt ja sehr schnell an seine Grenzen, sich die Unendlichkeit oder das Unendliche vorzustellen. Aber für die ist das in ihrer Erfahrungswelt einfach total selbstverständlich, dass es die Unendlichkeit gibt. Ja, das ist für die total evident. Die spüren das oder erleben das einfach in ihrem Sein. Ja, das ist, glaube ich, ähnlich wie das luzide Träumen. Die sind offener für diese Welt der Unendlichkeit, die uns umgibt. Ich meine, das sagen ja auch die meisten Physiker, dass unser Weltall expandiert und dass es da sowas wie Grenzenlosigkeit gibt. Und gleichzeitig eben dieses luzide Träumen, das ja auch unsere logisch-rationale Vorstellung ein bisschen aus den Angeln hebt. Ne? Und das vielleicht auch nochmal zum Thema Eskapismus und Weltflucht. Also für mich gehören Fantasie, Imagination, Einbildungs- und Vorstellungskraft zusammen mit Rationalität. Das ist Teil unserer Rationalität. Ja, also Fantasie, Imagination, Vorstellungskraft gehört eben zu unserer Fähigkeit, auch logisch zu denken, rational zu denken. Und das kann man eigentlich gar nicht voneinander trennen. Und wenn ich nur einseitig sozusagen die Welt begrifflich, rational und logisch erfassen will. Das ist eine Form von Weltflucht. Genauso ist es aber wahrscheinlich eine Weltflucht, wenn ich komplett über Fantasie, Traum und Imagination die Welt erfassen will. Beides wäre sozusagen einseitig. Also in einem ganzheitlichen, menschlichen Vorstellungs- oder Idealbild, was wir uns so als Menschen vorstellen, gibt es beides und eigentlich beides spielt auch zusammen. So wie Wachsein, Schlafen und Träumen zusammenspielt. Das kann man nicht alles komplett voneinander trennen.
Ich habe jetzt noch zwei Fragen, die ich dir stellen will.
Ja.
Aber ich frage mich jetzt gerade, also im Fragenstellen frage ich mich, ich stelle sie dir. Dürfen oder sollen wir uns alle öfter mal rausnehmen? Und ich frage mich jetzt gerade, woraus denn? Ne? Hast du eine Antwort auf meine Frage?
Ja, woraus denn? Stimmt, wenn wir jetzt bei dem Punkt sind, dass eigentlich eh alles zusammenhängt, woraus denn? Das war ja gerade ein Idealbild, was ich gezeichnet habe. Und ja. Im Alltag ist es ja tatsächlich so, dass wir Verpflichtungen haben, dass wir Erwartungen erfüllen müssen, Erwartungen an uns selbst stellen, dass wir oft in Stress geraten. Und natürlich, weil unsere Gesellschaft einen so großen Druck auf uns übt oder das gesellschaftliche Leben, das, was wir alle brauchen, um zu überleben, gerade weil das so viel Druck und Stress auslöst, sollten wir uns ab und zu mal da rausnehmen. Ich glaube, das ist das, was auch jeder Coach, jeder Mentor, jeder Therapeut, jeder Stressexperte, jeder normale Mensch eigentlich weiß, es braucht Zeit zu arbeiten, es braucht Zeit zu spielen, es braucht eben Zeit außerhalb dieses reinen Funktionierens. Und da geht es darum, dass wir mit unserer Fantasie spielen können, dass wir auch körperlich uns bewegen. Und für mich ist es auf jeden Fall, dieses Rausziehen ist für mich eine Routine wie zum Yoga gehen. Yoga Nidra, Entschuldigung, habe ich eben ja schon gesagt, genau, Yoga Nidra gehört dazu. Aber was ich neu entdeckt habe seit ein paar Jahren, ist auch Yin-Yoga. Es gibt ja die ganz normalen Yoga-Arten, die man kennt, so Power-Yoga, Vinyasa und so weiter. Die sind eher schon so ein bisschen sportlicher, ja, und die sind wichtig. Aber es gibt eine schöne Form von Yin-Yoga, das ist entschleunigend und das heißt, dass man die Position viel, viel länger hält und in ein ganz anderes Erleben und Empfinden kommt von sich. Und das ist für mich eigentlich ein Sich-Rausziehen, weil nämlich in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft alles so schnell ist und die Beschleunigung nimmt ja eher noch zu. Auch durch KI und durch alles, was wir gerade erleben, politisch, durch die Machtverschiebung global, aber eben auch dadurch, dass der wirtschaftliche Druck wächst und größer wird, kommt etwas, das wir dann eben schon Modernisierung kennen und eben als eine radikale Beschleunigung. Und sich da rauszuziehen, ist, glaube ich, überlebensnotwendig. Und unser Körper tut das ja ohnehin täglich, indem er sich schlafen legt. Ja? Wir brauchen diese radikale Entschleunigung. Aber wahrscheinlich reicht das Schlafen nicht mehr aus, sondern wir müssen aktiv uns Zeiten nehmen, indem wir sagen, jetzt gehe ich einfach mal spielerisch an mein Leben, jetzt habe ich mal keine direkte Absicht oder irgendeine Erwartung, die ich erfüllen muss und jetzt habe ich eben auch mal Zeit, vielleicht einfach nur mal zu meditieren oder mich körperlich zu bewegen, ohne groß nachzudenken, so in die Richtung, ja. Oder auch das soziale Leben, mit Freunden zusammensitzen und einfach nur einen Abend verbringen, ohne darauf zu achten, wie spät es ist. Wenn man müde ist, geht man eben schlafen, aber ich achte nicht drauf sozusagen. Ich achte weder drauf, ich muss jetzt um 10 Uhr schlafen gehen, noch sage ich, ich muss jetzt hier bis 2 Uhr durchhalten, weil das ist ja ein schöner Abend mit mir und meinen Freunden. Nein, einfach mal dem Gefühl folgen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in unserem sehr, sehr doch rational dominierten, beschleunigten Alltag etwas verlernt haben.
Und wenn ich rausgehe, gehe ich ja auch irgendwo anders rein. Vielleicht ist es auch umgekehrt. Vielleicht gehe ich auch aus dem Eskapismus, der ja mein Job bedeuten kann, da raus und in mich und ins echte Leben rein. Kann ja auch so rum sein, je nachdem, ja, wie man es definiert.
Ja, absolut. Und ich glaube, das wissen wir ja auch aus den Berichten von Sterbenden, von Menschen, die auf dem Sterbebett liegen, wenn man mit denen spricht und wenn man die fragt, woran erinnerst du dich gerade, was ist für dich das Wichtigste im Leben gewesen oder was bereust du vielleicht sogar? Ich glaube, kaum jemand von uns wird auf dem Sterbebett liegen und an die vielen tollen Arbeitsstunden zurückdenken. Also sicherlich an Dinge, die wir geschaffen haben, auf die wir stolz sind oder die uns Freude bereitet haben, aber ganz sicherlich nicht an die vielen Stunden, sondern wir werden natürlich an die Zeit denken, in der wir genossen haben, in der wir spielerisch ans Leben gegangen sind und in denen wir uns mit anderen Menschen verbunden haben, also in denen wir einfach etwas erlebt haben, das uns erfüllt. Und wenn das Schlafen und das Träumen, und davon würde ich ausgehen, und auch das fantasievolle Spiel, wenn das dann dazugehört, dann werden wir uns sicherlich auch daran erinnern. Wenn wir uns dafür keine Zeit genommen haben, dann werden wir das sicherlich bereuen.
Jörg, schön. Willst du uns noch von deinem aktuellen Buch erzählen, bevor wir uns verabschieden hier aus der Podcast-Episode, die noch Stunden und Tage dauern könnte?
Ich glaube auch, ja. Also das ist Träumen und Schlafen ist schon wirklich tolles Thema. Und darum geht es auch in gewisser Hinsicht in meinem neuen Buch. Das ist etwas, was ich noch nie gemacht habe. Das ist nämlich eine Geschichte für Kinder und für Erwachsene. Und das kann man lesen als eine Geschichte, in der Alva, ein kleines Mädchen, sich nicht zugehörig fühlt, nicht so richtig weiß, wie sie eigentlich in diese Welt passt. Ja, also auch irgendwo in diesem Raum des Eskapismus vielleicht sich bewegt, weil sie merkt, sie passt nicht genau rein. Und gleichzeitig sucht sie natürlich ihren Weg. Sie ist eine begabte Zeichnerin, sie kann malen und verliert sich darin. Und sie trifft eben einen Hasen. Das ist das kleine Ich, und sie trifft einen Bären, das ist das große Ich. Mit denen geht sie auf eine Reise und erlebt ein paar schöne Abenteuer, beziehungsweise sie unterhalten sich auch und da lernt sie auch ihre Seele kennen und viele andere Dinge und das große Ich, das in uns allen ist. Das heißt, es geht da irgendwo auch um genau so eine Dimension, über die wir gerade besprochen haben. Etwas, was wir vielleicht nicht rational, logisch begründen können, aber das wir erleben können, das seine Berechtigung hat. Und so wie das Herz seine Gründe hat, die der Verstand nicht kennt, so hat das, glaube ich, der Traum auch. Und am Ende erkennt Alva, dass es darum geht, im Leben mit offenen Augen zu träumen. Also, dass man gar nicht nur die Augen schließen muss, um zu träumen, sondern dass das auch mit offenen Augen geht. Und zwar, indem man sich in andere hineinversetzt, indem man Verbundenheit mit dem Universum vielleicht erlebt oder eben empathisch in das hineinhört, was gerade da ist. So, das teaser ich mal so in die Richtung an. Und illustriert ist das von Daria, einer Illustratorin, mit der ich schon mehrmals zusammengearbeitet habe. Und ja, die hat sich da so selbst übertroffen mit den traumhaften Bildern, die sie da gezeichnet hat. Also ich bin sehr gespannt und freue mich, mit diesem Buch auf Tour zu gehen.
Ja, Jörg, vielen Dank. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, als wäre jetzt ein tosend lautes Rockkonzert einfach plötzlich zu Ende. Und in meinem Kopf hat es ganz viel gearbeitet. Und ich danke dir sehr für die Reise in die Philosophie, dass du uns da mitgenommen hast. Und genau, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Und ich wünsche dir und allen, die uns zugehört haben, gute Nacht.
Ja, let's rock and dream. Vielen Dank.
Tonschnitt und Jingle von Laurin Pons.